Deutschlandfunk. Hintergrund. Bedrohung für Mensch und Natur. Illegale Abholzung in Mexiko. Von Anne Demmer.
Mehr als 8 Autostunden von seinem Dorf in der Sierra Tarahumara entfernt, ist Manolo statt von Bäumen von einer grauen Mauer umgeben. Seine Mais- und Bohnenfelder, die Kühe, die Ziegen, Esel, die Kräuter, die ihm helfen, wenn er krank ist, musste er zurücklassen. Er hatte sich vehement gegen die illegale Abholzung gewehrt, sich den Männern, die dem organisierten Verbrechen angehören, entgegengestellt, als sie mit ihren Kettensägen und Lastern kamen, erzählt er bedrückt. Seinen eigentlichen Namen möchte er aus Sicherheitsgründen nicht nennen.
Die größten Bäume werden gefällt und bald wird es nicht mehr regnen, weil es keinen Wald mehr gibt. Der Wald ruft das Wasser. Es wird nicht mehr regnen und es wird Dürren geben und wir werden nicht mehr in der Lage sein, Mais oder Bohnen anzubauen. Deshalb kümmern wir uns um den Wald, denn der Wald ist das, was uns Leben gibt.
Manolo hat sich gegen die Abholzung seines Waldes gewehrt, in Chihuahua und Mexiko-Stadt demonstriert, damit die verantwortlichen Behörden endlich etwas unternehmen. Dafür wird er nun bedroht. 2 Menschen, die ihm nahestehen, wurden vom organisierten Verbrechen umgebracht. Er selbst wurde 2-mal verschleppt, auf andere wurde geschossen, Häuser von Nachbarn angezündet. Seit 2 Jahren lebt er mit rund 30 weiteren Mitgliedern seiner indigenen Gemeinde der Rarámuri in 2 von hohen Mauern umgebenen Häusern in Chihuahua, im gleichnamigen Bundesstaat im Norden Mexikos. Er gilt als intern Vertriebener, bekommt eine staatliche Unterstützung, von der er gerade so überleben kann. Und das auch nur, weil Menschenrechtsorganisationen sich für ihn eingesetzt haben.
Es ist sehr traurig, weil man raus aus der Gemeinschaft ist und nicht mehr zurückkehren kann und dann auch noch bedroht wird. Die Männer, die die Bäume abholzen, haben damit gedroht, dass sie bis hierher in die Stadt kommen werden, wenn wir uns weiter wehren. Und wir haben tatsächlich auch gesehen, dass es Leute von ihnen gibt, die sich hier herumtreiben. Deswegen gehen wir kaum raus. Wir sind hier sozusagen eingeschlossen. Und die Regierungen tun nichts, um sie zu verhaften, um aufzuräumen. Dabei wissen sie haargenau, wer sie sind, wo sie leben, wie sie arbeiten. Sie wissen alles.
Vor 2 Jahren hat Manolo sein Land in der Sierra Tarahumara verlassen. Einige Gemeindemitglieder wollten nicht gehen, nicht ihre traditionelle Lebensform aufgeben.
Aber ihnen wird weiterhin von den Auftragskillern des organisierten Verbrechens gedroht. Sie bringen nach wie vor Menschen um, vertreiben die, die sich wehren. Wir versuchen, den Kontakt mit den Leuten im Dorf zu halten.
Seine Nichte sei geblieben, erzählt Manolo. Mitglieder des Gemeinderates seien mit 3 neuen Pickups bestochen worden, das habe sie am Telefon berichtet. Die Gemeinde würde so gespalten. Die, die bleiben, haben häufig keine andere Wahl, als sich mit den kriminellen Machthabern zu arrangieren. Manche verdienten selbst am Raubbau in ihrem eigenen Wald. Illegale Abholzung gibt es schon seit den 70er Jahren in der Region, aber auch in anderen Bundesstaaten Mexikos. In Michoacán, Chiapas und Guerrero beispielsweise ist es ebenfalls ein Problem gewaltigen Ausmaßes. Und selbst die Wälder im Speckgürtel der Megametropole Mexiko-Stadt sind betroffen. Mit dem organisierten Verbrechen hat dieses Geschäft jedoch in den letzten Jahren noch einmal eine neue Dimension bekommen. Der Bundesstaat Chihuahua, der an Texas in den USA grenzt, ist seit jeher ein wichtiger Korridor für den Drogenhandel, der hier vom Sinaloa- und Juarez-Kartell dominiert wird. Die illegale Abholzung ist nun ein zusätzliches Geschäftsfeld und damit zu einem massiven Problem geworden, erklärt Alvaro Salgado Ramirez von der Nichtregierungsorganisation Cine Comuna. Er ist regelmäßig in den Gemeinden in den Bergen der Sierra Tarahumara unterwegs, um die Rarámuri zu beraten und in der Verteidigung ihres Landes ihre Autonomie zu stärken. Er hat sich mit weiteren Organisationen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Mit der illegalen Abholzung werde die Lebensgrundlage der Menschen in der Sierra Tarahumara, die Pflanzen- und Tierwelt bedroht, mit dramatischen Folgen für Mensch und Natur, so Salgado.
Der Wasserkreislauf wird ernsthaft beeinträchtigt und es dauert Jahre, Jahrzehnte, bis er sich wieder erholt. Das ist bereits spürbar. Wir haben immer weniger Wasser in den Reservoirs, die Erosion ist gravierend.
Die Rarámuri haben sich im Laufe der Jahrhunderte immer weiter in die Berge zurückgezogen. Die Region, in der sie leben, ist reich an Ressourcen. Es sind die Bäume, das Wasser und die Minen, auf die es transnationale Firmen ebenso wie das organisierte Verbrechen abgesehen haben. Obwohl sie mit aller Gewalt verdrängt werden, meiden die Rarámuri die Konfrontation. Sie haben keine Waffen. Anders als in anderen mexikanischen Bundesstaaten hat sich hier bislang keine Bürgerwehr gebildet, um sich gegen die kriminellen Gruppen zu wehren. Lässt man den Blick über die Berge schweifen, sieht man weitläufige Wälder, hohe Berge und tiefe Schluchten, deren märchenhafte Schönheit auch internationale Touristen anzieht. Die Sierra zeichnet sich durch eine enorme Diversität von Flora und Fauna aus. Doch inmitten dieser Idylle zwischen den dicht bewachsenen Kiefernwäldern klaffen teils große nackte Flecken. Nach der illegalen Abholzung werden die gerodeten Gebiete abgefackelt. Lediglich verkohlte Baumstümpfe bleiben zurück. Für Judith ein apokalyptischer Anblick.
Es gibt hier Regionen, die einfach schrecklich aussehen. Kein Horrorfilm löst so eine Reaktion in mir aus. Diese abgebrannten Wälder sind unbewohnbar. Dort wachsen keine Heilpflanzen mehr, keine Pilze. Samen können dort nicht gedeihen. Es ist die absolute Verwüstung.
Die 72-Jährige lebt in einem größeren Dorf in der Sierra Tarahumara, in der Gemeinde Bocoina, was übersetzt Ort der Kiefern heißt. Sie steht auf ihrer Veranda, ein Windspiel baumelt von der Decke. Von hier aus sieht sie, wo die Bäume, die illegal abgeschlagen wurden, landen. Aus Sicherheitsgründen will auch sie ihren Namen nicht nennen, auch nicht den ihres Dorfes. Lastwagen mit den Baumstämmen fahren Tag und Nacht durch das Tor eines Sägewerks, das sich am Fuße eines Hanges befindet, auf das sie von oben herabschaut. Oberhalb ihres Hauses wohnen Mitglieder des organisierten Verbrechens, erzählt sie.
Von diesem kleinen Hügel aus sehen wir unsere Nachbarn, die leider an der übermäßigen Abholzung des Waldes beteiligt sind. Von hier beobachten wir, dass unsere Nachbarn in dieses illegale Geschäft verwickelt sind. Sie betreiben ein Sägewerk. Die Laster mit den dicken Stämmen fahren rein und raus, auch mit illegalem Holz. Das Verhältnis ist ungefähr 1:1. Eine Ladung ist legal, eine ist illegal. Die Informationen habe ich von Leuten, die den Arbeitern des Sägewerks sehr nahe stehen, von Nachbarn und Bekannten.
Die Leute, die dort arbeiteten, seien Raramuri. Sie leisteten die schwerste Arbeit. Sie haben ihre Gemeinde verlassen, weil das organisierte Verbrechen sie unter Druck gesetzt, in ihr Land genommen, ihre Bäume gefällt hat, erzählt Judith.
In größeren Orten suchen sie dann nach Arbeit und Schulen, weil es in ihren Dörfern keine gibt, der Staat sie vergessen hat. Und sie suchen nach Frieden. In vielen Gemeinden der Raramuri herrscht die Gewalt der kriminellen Banden. Sie dringen überall ein, in alle wichtigen Bereiche des Lebens der Menschen in der Region.
Doch dann kommen sie hier an und sind nun darauf angewiesen, in dem Sägewerk Bäume, die ihnen früher das Überleben gesichert haben, für den Verkauf zurechtzuschneiden. Und das für einen Hungerlohn. Das Sägewerk sei rund um die Uhr in Betrieb.
Diese Menschen arbeiten Tag und Nacht, sonst wäre es wohl nicht möglich, dass ständig Fahrzeuge den Hof verlassen.
Wertvoll seien nicht nur die Baumstämme, sondern auch die kleinteiligen Reste der gefällten Bäume würden zu Geld gemacht, erklärt Judith.
Das, was nach dem Brand, wenn die Felder nach der illegalen Rodung abgefackelt werden, an Holz übrig bleibt, das wird zerkleinert und zurechtgeschnitten für den Ofen. Aber diese Arbeit ist unglaublich schlecht bezahlt. Es macht mich traurig, überhaupt darüber zu sprechen. Für eine Ladung Holz über 40 Kilo bekommt ein Arbeiter 4 Pesos. Eine ganze Familie arbeitet den ganzen Tag, um 100 bis 150 Pesos zu verdienen. Es ist eine sehr schwere Arbeit. Es sind vor allem Kinder und ihre Mütter, die diese Arbeit machen.
150 Pesos, das sind umgerechnet 7 Euro. Davon lässt sich kaum überleben.
Früher war das Kerngeschäft des organisierten Verbrechens der Anbau von Mohn und Cannabis. Beides hat auf dem Markt an Wert verloren. Der Fokus richtet sich hier in der Region nun auf das Holz.
Avocado, Limetten, Menschenhandel und Holz. Das organisierte Verbrechen in Mexiko hat jenseits von Drogen längst neue Geschäftsfelder für sich entdeckt. Laut Daten der staatlichen Behörde für den Schutz des Waldes Profepa in Mexiko waren im Jahr 2020 30% des Holzes, das auf dem mexikanischen Markt landete, illegalen Ursprungs. Wissenschaftler der Nationalen Autonomen Universität Mexikos, UNAM, gehen hingegen sogar von 70% aus. Eine Studie der globalen Initiative gegen das transnationale organisierte Verbrechen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen illegalem Holzeinschlag, organisiertem Verbrechen und Menschenhandel beschäftigt, hebt hervor, dass die Präsenz von kriminellen Gruppen das Risiko des Menschenhandels in der Region Chihuahua erheblich erhöht hat. Für die Studie wurden in den Jahren 2018 und 2019 70 Interviews geführt. Die kriminellen Banden rekrutierten zwangsweise Jugendliche, hauptsächlich aus indigenen Gemeinschaften. In diesen Fällen würden sie zum illegalen Holzeinschlag und zu anderen illegalen Aktivitäten gezwungen, wie das Eintreiben von Schutzgeldern. Ihnen wird Gewalt angedroht. Sie werden in die Drogensucht getrieben, so die Studie. Immer wieder würden aber Jugendliche sich anfangs auch freiwillig dem organisierten Verbrechen anschließen, sagt die Journalistin Patricia Mayorga, die seit Jahren in den indigenen Gemeinden recherchiert.
Gerade wenn es ihnen wirtschaftlich schlecht geht, dann schenken sie ihnen eben einen großen Wagen, eine Waffe. Sie geben ihnen eine Art Zugehörigkeitsgefühl. Das kann attraktiv auch für junge Menschen aus den indigenen Gemeinden sein. Und sie sind natürlich ein gefundenes Fressen für das organisierte Verbrechen. Sie kennen die Region, die Sprache der Indigenen. Sie sind quasi die Informanten.
Ein großes Problem sei die Verstrickung der lokalen Regierung mit dem organisierten Verbrechen, erklärt Alvaro Salgado.
Wir sind im Allgemeinen die Gemeindepräsidenten, die Forstbehörden, vielleicht nicht alle, die bundesstaatlichen und kommunalen Regierungen in die Korruption verwickelt, in das Geschäft. Sie bekommen Geld dafür.
Das hat auch Eugenia am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wenn die 70-jährige Motorsägen aufheulen hört, dann schreckt sie zusammen. Auch sie will anonym bleiben, nicht erkannt werden. Sie und die Menschen aus ihrer Gemeinde hätten nach wie vor Angst. Vollbeladene Laster mit sorgfältig gestapelten dicken Baumstämmen rollten regelmäßig über die unbefestigten Schotterwege. Ein Jahr lang gingen die Männer in dem Dorf ein und aus. Das war bereits 2018. Die Gemeinde hat versucht, sich zu wehren, hat Anzeige erstattet und dabei Unterstützung von einer jungen Anwältin bekommen. Auch sie will anonym bleiben. Sie arbeitet für das Netzwerk Bosques y Agua para la Vida, Wald und Wasser für das Leben.
Wir haben die Staatsanwaltschaft in Chihuahua aufgesucht. Erst nach 2 Wochen ist ein Einsatzkommando gekommen. Aber als sie kamen, waren die Männer schon weg. Sie schienen immer zu wissen, wenn Sicherheitskräfte im Anmarsch waren. Einmal wurde jemand festgenommen, aber der wurde schnell wieder freigelassen. Am Ende ist nichts passiert. Und die Leute baten mich, keine Anzeigen mehr zu machen. Einigen sei gedroht worden. Es habe schon Übergriffe auf Leute aus der Gemeinde deswegen gegeben. Da haben wir es erstmal gelassen.
Und auch sie habe Drohungen für ihren Widerstand erhalten, berichtet Eugenia. Sie sitzt in ihrer Küche, zupft die Maiskörner in eine Schüssel. Auf dem Herd mit offener Feuerstelle steht ein großer Topf mit kleinen Kartoffeln, die sie gerade geerntet hat. Ihre Familie lebt von dem, was sie anbauen.
Hier sind wir verwurzelt. Woanders würden wir uns nicht so wohl fühlen wie hier. Hier haben wir unser Land. Wenn wir hier weg müssten, dann hätten wir kein Land mehr, um Mais und Bohnen anzubauen. Und was würden wir dann essen? Hier lebt fast unsere ganze Familie.
Die Rarámuri leben im Einklang mit der Natur, erklärt Alvaro Salgado.
Es gibt viel ökologisches Wissen, forstwirtschaftliches Wissen sozusagen. Sie sind diejenigen, die am meisten über die Vielfalt der Kiefern wissen. Jede Kiefernart, es gibt etwa 11 Arten, hat einen eigenen Namen, eine Verwendung. Sie wissen auch, wann sie fällen müssen, wann sie was nutzen können, wie sie die landwirtschaftliche oder forstliche Vielfalt nutzen können. Sie kennen die Zyklen der Natur. Sie wissen, wie man Viehzucht und Forstwirtschaft kombiniert. Sie beeinträchtigen sie nicht negativ.
Doch dieses Wissen, diese Kultur, wird massiv durch die illegale Abholzung bedroht. Gemeinden werden auseinandergerissen, buchstäblich zerstört. Und die Angst sei mittlerweile groß, überhaupt Anzeige zu erstatten. Das illegale Kiefernholz werde zum Teil auch in die USA exportiert, wo es vorwiegend im Bau eingesetzt werde. Mexikanische Unternehmen machten damit große Gewinne, so Alvaro Salgado.
Wir müssen noch genauere Untersuchungen vornehmen, um das nachweisen zu können. Aber wir wissen, welches die Holzlager sind, wer die Firmen sind, die das Holz nutzen, die es zu Brettern für den Endverbrauch oder zu anderen Produkten verarbeiten. Einige von ihnen sind seit vielen Jahren mit der maßlosen illegalen Abholzung verbunden. Es ist schwierig, sie anzuzeigen, denn es sind sehr reiche Geschäftsleute, die viel Macht haben.
Allein im Jahr 2020 sind in Mexiko knapp 127.000 Hektar Wald illegal geschlagen worden. Dem Land gehen dadurch, laut Schätzungen des Umweltministeriums, jährlich zwischen 420 Millionen bis zu 1 Milliarde Euro Steuereinnahmen verloren. Die Unternehmen würden die Behörden korrumpieren, damit sie die Genehmigungen vergeben. Das beobachtet auch die Journalistin Patricia Mayorga.
Viele der Sägewerke sind bereits vom organisierten Verbrechen übernommen worden. Sie bekommen die nötigen Transportgenehmigungen. Von da geht es dann augenscheinlich legal mit allen Stempeln raus an die großen Firmen, auf den Markt.
Aus Illegalem wird so schnell legales Holz. Sägewerke waschen häufig illegal geschlagenes Holz, indem sie es mit legal gefälltem Holz mischen, sodass es praktisch unmöglich ist, das Holz zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen, unterstreicht auch die Studie der globalen Initiative gegen das transnationale organisierte Verbrechen. Damit würden Millionen verdient. Auch ein der lokalen Regierung nahestehender Kontakt bestätigt, dass Holzladungen teils einfach durchgewunken würden. Das würde regelmäßig passieren, das sei allgemein bekannt. Zusätzlich würde das organisierte Verbrechen jedoch mittlerweile auch Unternehmen, die legalen Holzhandel betreiben, mit Schutzgeldern belegen. Das passiere immer häufiger. Auch wenn Vertreter der lokalen Regierung das Problem offiziell anerkennen, tatsächliche Maßnahmen werden nicht ergriffen. Gelder für Wiederaufforstung wurden sogar gekürzt. Eigenes Unvermögen wird teils sogar eingeräumt, aber dann doch auf föderale Behörden verwiesen. Niemand übernimmt die Verantwortung. Das hat Folgen. Der Wasserhaushalt kann langfristig nicht mehr ausreichend reguliert werden. Der Wald fungiert nicht mehr als Wasserspeicher. Das würden auch die Nachbarstaaten zu spüren bekommen, warnt Alvaro Salgado.
Es gibt viele Früchte, die exportiert werden, die vom Wasser der Sierra Tarahumara abhängen. Nüsse, Beeren, Äpfel. Die gesamte Landwirtschaft der Bundesstaaten Sonora, Sinaloa und Chihuahua hängt von der Sierra Tarahumara ab. Hier gibt es die größte Maisproduktion Mexikos. Es ist ein super wichtiges Handelsgebiet, das in die USA exportiert. Das Wasser dafür kommt von hier.
Entonces es una zona comercial importantísima, el agua de aquí.
Angesichts der gravierenden Probleme fordert das Netzwerk Alle Rechte für alle, dass die Holzverarbeitungszentren dauerhaft überprüft werden. Die laxe Überwachung des illegalen Holzes müsse durch verstärkte Inspektionen, eine sorgfältige Prüfung der staatlichen Lieferketten und angemessen ausgestattete und geschulte Stellen zur Durchsetzung der Vorschriften verschärft werden, empfehlen auch die Autoren der Studie der globalen Initiative gegen das transnationale organisierte Verbrechen. Einzelne Sägewerke seien zwar geschlossen worden, das sei jedoch eher symbolisch gewesen. Für ernsthafte Maßnahmen ist der politische Wille nötig. Ein großes Problem bleibt die Korruption. Zurück in den Bergen in der Sierra Tarahumara. Eugenia befürchtet, dass die Männer mit ihren Lastern schon bald wiederkommen. Darüber werde im Dorf schon geredet. Aber die Bäume seien existenziell für ihr Leben.
Sie bieten uns Schatten, wenn es zu heiß ist. Dort können wir für einen Moment verweilen. Die Bäume rufen den Regen. Ohne die Bäume verschwinden auch die Vögel, weil sie dort nicht mehr ihre Nester bauen können. Es wird keine Tiere mehr geben. Ich habe Angst, dass sie tatsächlich alles abschlagen werden und danach die Reste abfackeln. Dann wird das hier eine Wüste.
Das war der Hintergrund. Bedrohung für Mensch und Natur. Illegale Abholzung in Mexiko. Von Anne Demmer. Redaktion Annabel Brockhus.